Wir kommen das Ende von Matthäus 4. Das Kapitel ist ja insofern sehr wichtig, es beginnt mit der Versuchung Jesu und es zeigt doch die ganze Problematik von der Berufung her bis zu den Anfechtungen. Und jetzt kommen wir zum ganz, ganz kitzligen Bereich. Ich lese uns Matthäus 4, 23 bis 25. Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem, Judäa und von jenseits des Jordan. Man kann hier auch einfach sagen, aus ganz Israel, aus allen Bereichen. Jetzt haben wir hier eine Bibelstelle. Wenn man die Heilsgeschichte der Bibel nicht beachtet, dann kann man einfach hingehen und sagen, hier der Herr Jesus kommt, er predigt das Evangelium und er heilt jeden. Da steht klipp und klar, er hat jeden geheilt. Stimmt aber nicht. Weil wir wissen zum Beispiel, wenn man alle Bibelstellen liest, dass der Herr Jesus zum Beispiel manchmal nicht heilen konnte wegen der Leute. Wir wissen, dass zum Beispiel die Apostel ungeheure Heilungskräfte hatten, sodass sie oft nur der Schatten auf jemand fallen lassen musste. Da hat ein Taschentuch gereicht. Aber gleichzeitig konnte Paulus sich selber nicht heilen. Er konnte einen Trophimus nicht heilen. Und zu Timotheus sagt er nicht, komm her, ich leg dir die Hände auf. Er sagt, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Also man sieht hier das ganze Thema, das hier jetzt vorherrscht in unserem Text. Die Krankenheilung, die der Jesus tut oder auch nicht tut, ist ein ungeheuer brisantes Thema. Ich habe mir überlegt, warum werden wir krank? Warum hat der Jesus das nicht so gemacht? Oder der Ratschluss der Ewigkeiten, dass Gott der Vater mit seinem Sohn beschlossen hat, dass mit der Wiedergeburt die Krankheit verschwindet. Warum hat er das nicht gemacht? Sag mal, es gibt wahrscheinlich einen massiven Grund, steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist etwas, das ganz wichtig ist. Und zwar, wenn sofort jede Krankheit weggehen würde bei einer Bekehrung. Ich wollte nicht sehen, wie viele Leute sich bekehren würden, dass sie gesund werden und nicht, weil sie in Sündennot sind. Also von daher haben wir hier sicher etwas. Und was natürlich eine Rolle spielt, wenn man 1. Mose 2 liest, vor allem der 7. Vers, da wird ja erklärt, wie ein Mensch entsteht. Und die Bibel sagt, Gott hat aus der Erde Menschen geformt, hat ihm der Geist eingehaucht und derselbe Sekunde ist der praktisch lebendig geworden. Und zwar, die Bibel sagt, er wurde eine lebendige Seele. Das heißt im Hebräischen Nefesh, im Griechischen Psyche. Man kann ja bis heute die Psyche nicht erklären. Man sagt, es sind Gehirnströme, aber es ist ein Geheimnis von Gott her, was ein Mensch ist. Ein Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und entstanden ist er, als der Körper praktisch tot war, der Geist eingehaucht wurde, dann ist die Seele entstanden, die Persönlichkeit, der Mensch selber. Also so, wir wissen ja aus der Bibel, zum Beispiel Epheser 2, 1 bis 3, dass der Mensch tot ist in Sünden. Und in dem Moment, wie der Geist erstarb, der ist ja nicht ganz erstorben, sondern er war tot in Sünden, dann ist eigentlich etwas passiert. Das hatte sofort die Auswirkung, dass der Körper von der Krankheit befallen wurde, dass der Körper begrenzt war und dass er sterben musste. Und das hat Gott als Strafe ihnen ja angedroht. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Bei der Wiedergeburt, Römer 8, 9 und 10, wird der Geist wieder lebendig. Aber das ist nicht wie vorm Sündenfall. Ich habe nämlich, sagt die Bibel ganz klar, die Erlösung für den Geist. Ich habe das perfekte Mittel für die Seele. Aber für den Körper kommt die Erlösung erst bei der Auferstehung, sprich bei der Wiederkunft, bei der Entrückung, wenn der Jesus wiederkommt. Das müssen wir einfach nüchtern sachlich feststellen. Weil du hast immer wieder Gläubige, die hier sagen, warum lässt Gott es zu? Wir müssen uns bewusst sein, wir sind immer gefallener Körper. Der Körper ist nicht erlöst wie unsere Seele. In unserer Seele ist nur indirekt über den Geist erlöst. Sobald ich nämlich im Geiste wandle, kommt die Erlösung meiner Seele zugute. Wandle ich nicht im Geist, ist die Seele wieder der neutrale Bereich, wo nichts passiert. Gell? In dem Spannungsfeld, da leben wir. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, was hier steht. Hier steht etwas Ungeheures. Vers 24. Da sagt die Bibel, es wurden alle Kranken zu ihm gebracht. Jetzt erklärt sie, was das war. Die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Das ist uns klar. Das ist Krankheit im tiefsten Sinne des Wortes. Aber jetzt kommt das Nächste. Und Besessene und Mundsüchtige und Lahme. Das heißt, die Bibel geht jetzt hin und stellt Besessene, Mundsüchtige und Lahme auf eine Ebene. Und dann sagt sie, und erheilte sie. Da steht das Wort Therapeio, da kommt unser Therapeut her. Es gibt andere Worte für gesund werden, andere Worte für geheilt werden. Aber hier ist jetzt interessant, das ist das klassische Wort für geheilt werden. Damit sagt die Bibel, Krankheit ist nicht neutral. Das muss uns klar sein. Krankheit kann auch mit Finsternismächten zu tun haben. Wir sehen das nachher. Ja, und von daher haben wir ein ganz kitzliges Gebiet und ich denke, es ist ungeheuer wichtig, dass man bei solchen Themen ganz eng an der Schrift bleibt und keine eigenen Vorstellungen zulässt. Weil, ich sage es mal so, bei Krankheit können Menschen zerbrechen. Und da hört es auf, also da muss man geistlich auch vorsichtig sein. Wie viele sind Menschen zerbrochen, weil man ihnen versprochen hat, der Herr Jesus heilt dich und er hat sie nicht geheilt. Man hat versucht dann, wo sie doch gestorben sind, sie auf dem Friedhof, am Grab aufzuerwecken, sind natürlich nicht auferstanden, weil es war nicht der Wille Gottes. Und da kann der Mensch ungeheuer Schuld auf sich laden. Aber jetzt nochmal zu diesem Besessene. Also da steht eigentlich im Griechischen etwas, da gibt es im Deutschen so keinen klassischen Begriff dafür. Da steht Dämonisierte, so könnte man es übersetzen. Also Dämonisierte, jetzt ist interessant, wenn man das, ich habe es nachgeschlagen im Griechischen, das ganze Wort dämonisiert. Dann ist so, dass du manchmal dämonisierte Leute hörst und dann bricht eine Krankheit durch das aus. Zum Beispiel Blindheit. Zum Beispiel stumm. Dass jemand nicht reden kann. Also das ist möglich. Und es gibt auch so, dass der Jesus Leute einfach heilt, die besessen sind, ohne Dämonen auszutreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal, dämonisiert kann bedeuten, im Vollsinn des Wortes wäre Thema für sich, besessen, kann aber auch sein, unter Einfluss von Finsternismächten, ohne besessen zu sein, weil er heilt sie, ohne Dämonen auszutreiben. Also es ist eine ganz wichtige Sache. Wir kommen da auf das alles. Ich möchte es nur vorab zeigen, was für ein Spektrum wir haben. Und dann kennen wir ja die Frau, die 18 Jahre krank war und von der die Bibel sagt, sie hatte einen Geist der Krankheit. Das ist Lukas 13,11. Wisst ihr, da kommen wieder Dinge, dann gibt es wieder Krankheiten, die sind normal. Wisst ihr, ich war jetzt heute beim Arzt, da sagt er mir, naja, da im Gesicht haben sie eine Vorstufe von weißem Hautkrebs. Gell, normal erschrickst du ja. Gell. Aber eigentlich ist das alles normal. Wir leben in einer, ich sage mal so, von endzeitlichen Gerichten verseuchten Umwelt. Die Sonnenstrahlung, wir wissen nicht, was alles passiert ist. Wisst ihr, was in Tschernobyl zum Beispiel passiert ist? Ich glaube, das erinnert mir alles gar nicht. Du bist unter Einfluss, gell? Die ganzen Atomversuche, egal wer sie macht, du bist unter Einfluss. Das heißt, es wirkt auf deinen Körper. Der Körper kriegt vielleicht mehr ab, als du gedacht hast. Natürlich ist es letztendlich immer von Gott kontrolliert. Er benutzt es auch, um uns zu prüfen, um uns zu kontrollieren, um uns zurechtzubringen. Aber es ist einfach so, wir können nicht so tun, als wäre Krankheit nicht da. Und da gibt es ganz normale Krankheit, die ist vollkommen jetzt nicht endzeitlich bedingt oder durch die Umstände. Ich habe schon oft erzählt, ich habe mal einem Kunde auf der Bank geholfen. Es war eine Temperatur ungefähr wie heute. Also so zwischen 5 und 10 Grad minus. Und ich bin dann raus, dem ist das Auto hängen geblieben vor der Bank. Bei uns musst du nur zur Tür raus, da hast du gleich Straße gehabt. Und dann bin ich im Hemd mit hochgeschlagener Ärmel, bin ich raus. Denke ich, hatte ich. Bin ich raus und habe im Hemd dem Mann geholfen, gell, dass ich dann zwei Tage drauf oder so flach lag, das war klar. Gell. Das ist dann die Krankheit der Dummheit, sage ich mal vorsichtig. Also wisst ihr, ich möchte nur zeigen, was für eine Bandbreite wir von Krankheit haben. Und nochmals, heilsgeschichtlich. Die Bibel lehrt glasklar, Wiedergeburt ist die Errettung. Bei der Wiedergeburt wird der Geist errettet. Das heißt, meine tiefste Zone der Persönlichkeit, der Teil, der beim Sündenfall erstorben ist, der ist jetzt wieder lebendig, weil der Heilige Geist einzieht. Es ist aber nicht so, dass das genau gleich ist wie vorm Sündenfall, sondern jetzt ist ein toter Geist wieder lebendig durch den Heiligen Geist. Das ist ein ungeheurer Vorgang. Und gleichzeitig, sagt die Bibel, wenn du jetzt im Geiste wandelst, wird dein ganzer Seelenbereich von dieser Erlösung erfasst. Das nennt sie Wandel im Geist, bleiben in Christus, dem Lamme folgen, wohin es geht. Hat sie viele Bezeichnungen. Aber sie sagt an keiner einzigen Stelle, dass dann automatisch, wenn ich im Geiste wandle, automatisch mein Körper geheilt wird, sagt sie nicht. Und das muss uns klar sein. Also haben wir vom Sündenfall her ein Elend, mit dem wir uns rumschlagen müssen, und das ist die Krankheit. Aber wir möchten es genau untersuchen, weil hier spielt es eine große Rolle. Die Bibel sagt klipp und klar, der Jesus verkündigt, er heilt alle Krankheiten, er heilt alle Gebrecher. Sie haben zu ihm alle Formen der Krankheit gebracht, auch Finsternismächte, die ihre Krankheit ausgelöst haben, waren hier bei den Auslösern einer Krankheit. Er hat sie alle geheilt, er hat sie alle therapiert. Und sie sind gekommen aus der Dekapolis, von den 10 Städten, sie sind gekommen aus Jerusalem, von Galiläa, Judäa, Galiläa, ganz Israel, auf jenseits vom Jordan, sie sind alle gekommen. Warum? Weil sie geheilt werden wollten. Das ist genau das Problem. Wir dürfen den Leuten nicht versprechen, komm zu mir, Jesus, er heilt dich. Weil du weißt es nicht, ob er jemand heilt. Das kann sein, der Herr Jesus rettet jemand, lässt ihn sterben. Wenn das der Wille Gottes ist, dann ist es richtig. Wir müssen hier lernen, uns Gott völlig zu unterwerfen, ohne hier menschlich zu denken. 1. Thessalonicher 5,23 ist eine wichtige Bibelstelle, weil sie erklärt es nochmals, was in 1. Mose 2,7 berichtet wird. Und zwar: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt muss man einfach die Bibel als Ganzes lesen. Wisst ihr, ganz viel Elend im Reiche Gottes ist gekommen, wenn man die Bibel nicht im Zusammenhang gelesen hat, wenn man sie nicht ganz gelesen hat, wenn man nur Teile gelesen hat. Die Bibel lehrt zweideutig. Geist, Seele, Leib. Der Geist wird wieder geboren. Jetzt sagt aber die Bibel, der Geist kann befleckt werden. Nämlich der Geist ist die innere Herzensebene, wo die Gesinnung erzeugt wird. Aber im Prinzip ist der Geist des Menschen nach der Wiedergeburt der gesunde Teil. Trotzdem kann er auch sich hier beflecken. Aber die Seele ist der Kampfplatz. Und der Körper ist eigentlich das Elend. Jetzt muss man das so sehen. Die Bibel sagt, ihr sollt nach Geist, Seele und Leib letztendlich untadelig sein. Und jetzt kommen wir zu Römer 12, wo die Bibel sagt, mit dem Körper tust du das praktisch, was deine Seele dir sagt. Bist du im Geist, wirst du mit deiner Seele die geistlichen Dinge tun. Wisst ihr, die Seele ist weder gut noch schlecht, die Seele ist neutral. Bist du aber nicht im Geist, wandelst du im Fleisch, dann wirst du automatisch die fleischlichen Dinge tun. Und wenn ihr wissen wollt, was Fleisch ist, dann lest Galater 5, 19 bis 21, ist der Katalog des Fleisches. Und jetzt muss man das so sehen, und der Körper selber kann untadelig sein, weil ich nämlich im Geiste wandle, meine Seele völlig in Ordnung ist, mein Körper das Richtige tut und trotzdem krank sein. Wir sind jetzt der Schluss zu sagen, du bist krank, darum hast du gesündigt, das ist biblisch völlig daneben. Und trotzdem kann es so sein, dass ich krank werde, weil ich gesündigt habe. Wir werden das nachher sehen. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Hier hat es viele, viele Ebenen, viele Einflüsse. Es ist ein ganz heikles Thema, jetzt müssen wir schön langsam biblisch vorgehen. Geist, Seele, Leib, Geist wiedergeboren. Da hat Gott, Johannes 3,3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Titus 3, ab 4, wo die Bibel beschreibt, dass der Herr in seiner Gnade uns die Wiedergeburt gegeben hat. Das Programm für den Geist. Also für den Geist hat Gott nur ein Programm. Das ist Wiedergeburt. Wenn wir den Leuten etwas sagen wollen, übers Heil, über Himmel, über Hölle, über Zukunft, dann müssen wir ganz massiv mit ihnen über Wiedergeburt, über Errettung reden. Dass der Geist lebendig gemacht werden muss. Und dazu ist wichtig, dass man die Bibelstelle kennt. Also wenn man evangelisiert, Epheser 2, 1 bis 3, das muss jemand sofort parat haben, wenn da was ist. Da kann er ihm zeigen, letztendlich, dass er tot ist in Sünden. Wisst ihr, und für die Seele hat Gott was Wunderbares gegeben. Römer 6, 6 und 11, da sagt ja die Bibel, du bist mit Christus gekreuzigt. Aber dann kommt Vers 11, jetzt halte dich dafür. Das heißt, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, das ist in meinem Geist drin. Wenn ich jetzt im Geiste wandle, im Glaube zustimme und das annehme, dann wirkt es. Dann wird meine Seele wirklich diese Auferstehungskraft, die mich mit Christus begraben und auferweckt hat, erleben. Das heißt, dann kriege ich Kraft über die Sünde und kann letztendlich widerstehen. Das ist auch Galater 2, 19, 20. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Johannes 15, die ersten 8 Verse, bleibet in mir. Das ist alles Gleiche. Das ist der Grundblock eines geistlichen Lebens. Aber jetzt kommt der Leib. Was ist mit dem Leib? Das Programm für den Leib ist, biblisch gesehen, Auferstehung. Das muss man einfach nüchtern sagen, Auferstehung. Es war der Wille Gottes, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, da ist ja die Entrückung beschrieben und letztendlich, was dann passiert. Und dann 1. Korinther 15, ab 22, massiv wird dort beschrieben, dass der Wille Gottes ist, die Verwandlung, die Auferstehung, dass der Mensch ein neuer Körper bekommt, ein Auferstehungsleib, der nicht mehr sterblich ist. Und nur mit so einem Leib kann man in den Himmel. Wisst ihr, wenn die Leute versuchen, anders in den Himmel zu kommen, es würde sie gar nicht aushalten. Es wäre für sie schrecklich, mit einem unerlösten Körper letztendlich in den Himmel zu kommen. Da kommen wir sowieso nicht rein, weil Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, sagt die Bibel. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Und zwar, ich muss das einfach nüchtern sachlich sehen, die Erlösung meines Leibes ist nicht anders zu haben als durch die Erlösung des Geistes und der Seele. Ist genau der gleiche Vorgang. Und die Bibel sagt da ein besonderes Wort, sie sagt Arabon. Das ist praktisch das Anrecht, die erste Rate. Und die letzte Rate der Erlösung ist die Auferstehung des Leibes. Da bekomme ich das, was man letztendlich Verwandlung nennt, und dann kriege ich mein neues Leib. Das heißt, mit der Wiedergeburt habe ich automatisch keine Krankheilung, sondern ich habe das Recht, das ist ganz wichtig, der Unterschied, ich habe durch Wiedergeburt das Recht, ein Auferstehungsleib zu bekommen, ein vollkommener, krankheitsfreien, unsterblicher Auferstehungsleib. Das ist das Recht. Aber ich habe kein Recht, solange ich hier bin und noch nicht verwandelt bin, gesund zu sein. Das Recht habe ich nicht. Und wenn das alle Gläubigen sich vergegenwärtigen würden, wird ganz viel Enttäuschung, auch ganz viele Lüge vom Teufel, ganz viele Erfechtung würde nicht geschehen, weil mir einfach klar ist, ich habe zwar das Recht auf einen vollkommen perfekten Körper. Und dann sind ja bestimmte Kreise gekommen und haben gesagt, ja, aber ihr Gläubigen, ihr vertröstet die Menschen aufs Jenseits. Natürlich, die Vollerlösung geschieht erst im Jenseits. Wir sind auf Hoffnung erlöst. Ich bin wiedergeboren, mein Geist ist erneuert. Ich kann meine Seele kontrollieren, wenn ich gehorsam bin, wenn ich will. Aber ich kann meinen Körper nicht durch geistliche Haltungen von der Krankheit befreien. Ich kann zu Gott schreien und sagen, Herr, nimm die Krankheit weg, hilf mir, dir zu dienen. Das alles geht. Und dann kommen wir halt zu dem Bereich, was ist der Wille Gottes? Also nochmal, Programm für den Geist, Wiedergeburt, Programm für die Seele, gekreuzigt mit Christus, Programm für den Leib, Auferstehung, nicht Krankheilung. Und trotzdem kann Gott, wenn er will, heilen. Aber es ist nicht das Programm. Das Programm ist die Auferstehung. Und das Recht zu der Auferstehung habe ich in derselben Sekunde, wie ich wiedergeboren bin. Wisst ihr, ihr müsst euch das vorstellen. In der Sekunde, wenn ich die Wiedergeburt erlebt habe, bei mir war es der 30.05.1974, in der Sekunde war in meinem Geist ein Freischein drin, ein Recht, dass ich einst ein Auferstehungsleben bekomme. Das ist aber nicht dringend, dass ich nicht krank werde. Und von dem Hintergrund müssen wir das jetzt alles untersuchen. Weil Römer 5, Vers 12 ist eigentlich unser Elend. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wisst ihr, Krankheit ist nur eine Vorstufe vom Tod. Wisst ihr, irgendwo hat mich das noch beruhigt, wo der Arzt zu mir sagt, das ist jetzt eine Vorstufe. Und so ist Krankheit eine Vorstufe. Krankheit ist eine Vorstufe vom Tod. Wisst ihr, Krankheit ist ein Symptom, dass du mal sterben musst als Mensch. Und das haben wir halt im Hals. Und Adam hat uns das gegeben. 1. Mose 2,17 sagt Gott ganz klar, wenn du sündigst, wirst du sterben. Und in dem Moment, wie Adam gestorben ist, war er nicht tot, oder? War er tot? Ja. Das hat mich so gefreut, an dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da wird ja die Erlösung und der Sündenfall beschrieben. Und da sagt er doch, ist für mich so fantastisch, da sagt doch der Text, er fiel unter die Räuber. So sind wir unter die Finsternismächte gefallen durch den Sündenfall. Und dann sagt er, sie ließen ihn halbtot liegen. Weißt du, halbtot? Das Problem ist, wenn du jetzt ein kleines Kind hast, oh, ich habe jetzt eine Enkelin mit 3 Jahren, die sind so dermaßen drollig und schnuggelig. Und trotzdem ist das Kind, das so drollig und so schnuggelig ist, halbtot. Wisst ihr, jeder Mensch, wenn er geboren wird, ist halbtot. Und zwar, er lebt als Mensch, er hat Leben. Er hat Bios, heißt es griechisch. Aber er hat kein Zoe, das ist nämlich das geistliche Leben. Das heißt, er hat eine Form von Leben, aber das Entscheidende, das ihn in die Ewigkeit, in den Himmel bringt, das ihn mit Gott in Verbindung bringt und das Adam noch vom Sündenfall hatte, ist weg. Also ist er lebend, biologisch, geistlich tot. Das ist unser Zustand. Und man muss sich einfach diese Wahrheit immer wieder einbläuen, regelrecht, dass man nicht falsch denkt von der Bibel her. Weil sonst kommt Enttäuschung. Jetzt muss man mal gucken, spezielle Ursache. Warum wird jetzt ein Mensch krank? Natürlich ist die Hauptursache der Sündenfall. Wenn jetzt jemand sagt, wer hat gesündigt, dass ich krank bin? Dann kann ich sagen, ist doch einfach. Mein Vater Adam hat gesündigt. Der Bibel steht, dein erster Vater hat gesündigt, nämlich der Adam. Da kann ich klipp und klar sagen, dass ich krank bin, hat der Adam auf der Kappe, nicht ich. Ich bin ein Sünder. Und jetzt ist die Frage, löse ich außerdem, was zu diesem Menschsein gehört, mit Krankheit, da gehört ja der Zerfall dazu. Weißt du, wenn du mal Kirchengeschichte liest, ich bin ein leidenschaftlicher Leser von Kirchengeschichte, und überhaupt von Geschichte, wenn du dann siehst, blühende Männer, blühende Frauen, sie haben Gott gedient in einer ungeheuren Weise, nach 50 Jahren ist rum. Ist ja nicht vorbei. Egal wie alt jemand ist, irgendwann ist vorbei. Und das ist der Lauf des Lebens. Und da gehört die Krankheit dazu. Die prägt diese kurze Zeit des Lebens und sie ist in der Regel das Mittel, das der Tod herbeigeführt wird. Aber jetzt gibt es natürlich außer diesem Grundsatz, das ist der Grundsatz, gibt es spezielle Ursachen, warum jemand krank werden kann. 1. Korinther 11, 27 bis 32. Das ist ja das berühmte Kapitel vom Abendmahl. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich selber, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, nämlich gestorben. Wisst ihr, jetzt kann ich doch nicht hingehen und einfach sagen, und um das geht es mir auch heute Abend, Matthäus 4, steht der Herr Jesus, heilt alle. Ich muss sagen, heilsgeschichtlich hat es gestimmt. Aber wenn ich jetzt die ganze biblische Lehre inklusive Matthäus 4 betrachte, dann muss ich ganz klar sagen, ich habe kein Recht auf Heilung. Ich kann jetzt nicht sagen, für wahr, er trug unsere Krankheiten. Wir kommen nachher drauf, wie die Stelle zu verstehen ist. Die Bibel sagt eindeutig, wie sie zu verstehen ist. Sondern ich muss ganz nüchtern sagen, ich bin erlöst, gerettet, damit kann ich auch meinen Seelenbereich kontrollieren, aber über den Körper habe ich keine Macht, keine. Ich kann durch meinen Geist über die Seele meinen Körper kontrollieren, dass mein Körper nicht sündigt. Ist was anderes. Aber ich kann ihn nicht kontrollieren, dass er nicht krank wird. Ich kann Leinöl nehmen, ich kann Braunhirse nehmen, ich kann Schwarzkümmelöl nehmen, nehme ich alles. Frisches Obst, Naturjoghurt, Bio-Zitrone, nehme ich auch alles. Aber Entschuldigung, es wäre doch einfach, wenn es so wäre. Bei der Witterung nehme ich Ingwer, dass der Hals frei bleibt. Wisst ihr, das ist ja alles toll, die Mittel sind wunderbar. Aber dieser Körper unterliegt vom Sündenfall her Krankheit und Tod. Das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Und hier sagt Bibel, dann kannst du aber dann noch etwas dafür, wenn du zum Beispiel beim Abendmahl das Mahl unwürdig nimmst. Es gibt viele Möglichkeiten, das Abendmahl unwürdig zu nehmen. Man kann zum Beispiel unversöhnlich sein, dann ist es besser, man lässt es vorbeigehen. Wenn man keine Versöhnungsbereitschaft hat, ist es besser, man lässt es vorbeigehen. Das ist das kleinere Übel. Oder man kann zum Beispiel in einem Zustand sein, wo man sich weigert, Gott zu dienen, wo man vielleicht sogar das Abendmahl verachtet, dann ist auch besser, man lässt es vorbeigehen. Wenn das alles nicht der Fall ist, man hat bloß Sünde und Not, dann kann man zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und dann kann man das Abendmahl nehmen, dann wird man auch nicht krank, dann stirbt man auch nicht. Aber ich will sagen, klipp und klar, es gibt die Möglichkeit, dass man wegen dem Abendmahl, wenn man es unwürdig nimmt, stirbt oder krank wird. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo man vielleicht die Leute noch klarer sagen muss. Wisst ihr, das Abendmahl, eigentlich heißt Abendmahl gar nicht Abendmahl. Das Wort Deipnon ist nicht Abendmahl. Das Wort Deipnon war einfach die Hauptmahlzeit. Die haben die Israelis spät eingenommen. Also Deipnon, das Mahl, ist vielleicht der ideale Ausdruck. Von daher muss man das nicht am Abend nehmen. Aber das Hauptmahl, gell, muss das einfach nüchtern sachlich sehen, wobei die Urgemeinde das Abendmahl mit dem Essen verbunden hat, das ist auch eindeutig, gell, muss man ganz klar sehen. Also man könnte theoretisch jeden Sonntag miteinander essen und dann ihr Abendmahl machen, ging auch, wäre biblisch legitimiert, alles möglich, gell. Also da muss man vorsichtig sein. Aber man muss nüchtern sachlich sehen, was wollte Gott durchs Abendmahl anzeigen, durch den Kelch und durchs Brot? Er wollte etwas anzeigen und jetzt muss man das auch honoriert. Von daher ist Abendmahl nicht Routine, nicht billig, sondern ist eine heilige Stunde. Das ist einfach sehr. Und man muss sich auch bewusst sein, da kann was passieren. Ja. Darum sagt die Bibel, jeder prüfe sich selbst. Lukas 13, jetzt kommen wir zum dramatischen Teil. Lukas 13, 10 bis 16. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Also gibt es einen Geist der Krankheit. Also es gibt Finsternismächte, die Krankheiten auslösen. Den hatte die Frau. Und dass sie 18 Jahre krank war, 6 plus 6 plus 6, ist auch kein Zufall. 666, Quersumme ist 18. Also Finsternis hoch 10. Also es gibt die Möglichkeit, dass man durch Beschäftigung mit Okkultismus, dass man krank wird. Wisst ihr, jetzt kommt eigentlich das Problem. Da sagt man, ja, bei der Wiedergeburt wird das alles gebrochen, das ist richtig. Aber ich habe jetzt wieder Leute schon kennengelernt, die nach der Wiedergeburt mit Okkultismus rumgespielt haben. Wenn die dann krank werden als Strafe, brauchst du dich nicht wundern. Ja, wir müssen uns vollständig von jeder Finsternismacht entfernen, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Finsternismacht, aber der Teufel und alle seine Dämonen eventuell Krankheit auslösen können. Und das klassische Beispiel, wo du hier etwas hast, das ist dann ein dritter Bereich, Johannes 11, Vers 4. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und hier hast du jetzt plötzlich den Lazarus, der stirbt. Aber es gibt Krankheit, die Gott zulässt, um sich zu verherrlichen. Dann heilt er auch. Merkt ihr schon nur mit den drei Punkten, wie wichtig es ist, dass ich immer bei Krankheit das mit Gott ausmache. Da muss zuerst schon mal klar sein, dass keine persönliche Sünde vorliegt. Zum Beispiel Abendmahl, dass da nichts ist. Da muss klar sein, dass ich mich völlig von der Finsternismacht getrennt habe. Und dann muss ich eventuell einräumen, dass Krankheit nicht immer negativ ist. Wisst ihr, wir denken ja immer negativ. Krankheit ist immer negativ. Das ist der Perfektionismus. Krankheit muss nicht negativ sein. Krankheit kann etwas Wunderbares sein, wo Gott sich verherrlicht. Weil das ist was, was nicht in den Kopf rein will. Offenbarung 2, 22. Jetzt kommen wir zum nächsten Bereich. Da ist eine Prophetin, eine falsche Prophetin. Gott hat ihre Zeit gegeben, Buße zu tun. Sie wollte nicht. Siehe, Vers 22, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun, über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Das muss man sich vorstellen, sogar mit dem Tod. Also hier hast du jetzt geistlich Falsches. Wie so interessant ist zum Beispiel, was hier bei Krankenbett steht. Da steht Kline, da kommt unsere Klinik her. Unsere ganzen Fremdwörter kommen ja oft aus dem Griechischen oder Lateinischen. Und er sagt hier, da ist jemand, der nicht Buße tun will. Und dann geht Gott hin und lässt ihn krank werden. Das muss man einfach sehen. Ich habe Leute verfolgt, die haben Folgendes gemacht. Die haben großspurig gepredigt, wenn du das glaubst, was ich predige, was ich tue, dann wirst du nicht krank. Genau die Leute sind teilweise an schlimmer Krankheit gestorben. Wisst ihr? Wenn ich Gott aus der Schule laufe und ich Buße tue, dann lässt er mich sterben eventuell. Und er lässt mich eventuell sterben an der Krankheit. Oder er lässt mich schlimm krank werden. Das muss man einfach sehen. Und Jesaja 48, 10 haben wir ja schon mehrmals uns angesehen, eine ganz wichtige Sache, da sagt der Herr, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Warum? Und er sagt hier, dass man ihm nicht die Ehre stiehlt. Also Gott kann dich krank werden lassen, wenn man Gott nicht ernst genug nimmt und ihm die Ehre stiehlt. Wenn man Gott nicht ernst nimmt, stiehlt man ihm die Ehre, es muss klar sein. Also wenn ich zum Beispiel autonom lebe und Gott gar nicht frage und tue, wie wenn ich Gott gar nicht brauchen würde, stelle ich ihm Ehre, dann kann es sein, er lässt mich krank werden. Gott kann mich aber auch krank werden lassen, wie es im Hiob 33 beschrieben ist, als Ruf, wenn ich noch gar nicht gläubig bin. Heute sind wir Gläubige dran, aber er kann mich krank werden lassen, dass ich in mich gehe und merke, dass ich gerettet werden muss. Auch möglich. Aber hier sagt er, es gibt zwei Schmelzöfen, das ist geistlich wichtig, zwei Schmelzöfen. Schmelzofen des Silbers, Silber ist laut Psalm 12, ist richtig im Kopf, ab 7, ist im Endeffekt das Wort Gottes, Hebräer 4, 12, das wie ein zweischneidiges Schwert mich letztendlich rügt, das mich ermahnt, das mich zurechtbringen will, wo Gott mich straft. Wenn ich dem nachgebe, dann hat dieser Silberschmelzofen sein Werk getan. Und Gott kommt mit mir zum Ziel. Wenn ich hier widerstehe und dem Wort Gottes nicht gehorsam bin, dann sagt er klipp und klar, dann kommst du in den Schmelzofen des Elends. Wer nicht hören will, nämlich das Wort Gottes, der muss fühlen. Also es gibt Dinge, wo Gott einfach das als Prüfung gibt. Wisst ihr, das kann man natürlich rätseln in 2. Korinther 12, warum ist der Paulus krank geworden? Er sagt klipp und klar. Ich habe der Herr dreimal gebeten, nimm die Krankheit weg. Der Herr sagt, nein. Lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Er wollte an Paulus zeigen, dass letztendlich er, wenn er schwach ist, am besten durch ihn wirken kann. Ob das jetzt mit Jesaja 48 zu tun hat, wage ich nicht zu sagen. Ich möchte es nur zu bedenken geben. Mit dem Spannungsfeld leben wir drin. Jetzt sage ich es mal ganz, ganz ungeschützt. Ich kann 100% nie auf den ersten Blick sagen, warum Krankheit da ist. Das kannst du oft nicht sagen. Bei mir war es seltsam, wo ich da jetzt diese 9 Monate fast wie ein Brett flach lag. Ich habe sofort gewusst, warum. Das ist Ausnahme. Ich habe sofort gewusst, das ist nicht der Teufel, das ist Gott. Ich habe gewusst, warum. Mir war es relativ schnell klar. Aber ich habe oft schon Krankheiten erlebt. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Ich war fast verzweifelt und gesagt, Herr, warum? Ich wusste nicht. Gell? Mein Verstand hat gesagt, jetzt durftest du gerade nicht krank sein. Und dann hat mich der Herr krank werden lassen. Gell? Da haben mich auch schon taktisch krank werden lassen, wo ich krank geworden bin und so, dass ich konnte dann frei entscheiden, nehme ich meine Krankheit ernst oder sage ich, ich komme jetzt nicht, weil ich krank bin, wo ich hätte mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die für mich zum Fallstrick geworden wären. Hat Gott auch gemacht, dass ich krank geworden bin. Fantastisch. Das ist das Problem, man weiß es nicht. Dann gibt es natürlich 1. Korinther 5, 1 bis 5. Das ist natürlich der dramatischste Fall. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verdorben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wisst ihr, es gibt Sünde, ich möchte es betonen, da musst du auch die Leute warnen, es gibt Sünde, wo ein Gläubiger zum Beispiel bestimmte Sünde begeht, als Gläubiger, wo Gott ihn aus diesen Gründen sterben lässt. Das geschieht in der Regel durch eine Krankheit. Ich könnte euch Beispiele sagen, wo jemand zum Beispiel wegen sowas gestorben ist. Nur 2 Punkte. Der eine Punkt, das ist dramatisch. Das war ein junger Mann, Verwandter, nein, nicht Verwandt, nicht Halbverwandt, der hat die Mutter geschlagen. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn jemand die Eltern schlägt, tötet ihm der Herr. Und ich muss immer die Leute sagen, wenn jemand die Hand erhebt gegen seine Eltern, dann spielt er mit seinem Leben. Wenn ein erwachsener Mensch die Hand gegen die Eltern erhebt, spielt er mit seinem Leben. Gott sagt, er bringt die Leute um. Und es ist genau passiert. Der junge Mann ist in blühendster Jugendalter beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und jeder hat gewusst, dass er die Mutter schlägt. Und immer, das war bei der Erziehung, das Erste, was ich meine Kinder ausgetrieben habe, dass sie die Hand gegen mich oder gegen die, in der Regel macht sie es ja gegen die Mutter zuerst erheben, muss ich ihnen sofort austreiben. Es geht relativ, wenn sie es sofort merken, da wird er ganz wild, im Sinne von, da reicht es oft, wenn man einen Schrei loslässt oder ähnliches, da erschrecken sie, weil da merken sie sofort, jetzt ist was passiert. Wieso kann man nicht, im Schwäbischen gibt es ein wunderbares Wort, das, ich kann es nicht auf Hochdeutsch beschreiben, Dottolito, wisst ihr was? Wisst ihr, ach, das liebe Kind, ach, das Baby, ach, jetzt muss man lieb sein und so. Versteht ihr? Es gibt Dinge, da musst du der heilige Ernst dem Kind zeigen, und zwar, dass du es schützt, dass nämlich hinterher nicht sterben muss. Wisst ihr, das ist auch ein Bereich des Todes. Und da gibt es natürlich Dinge, 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdorbt, den wird Gott verdorben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das gilt für die, die Gläubige verfolgen, die wird er töten. Aber es gilt auch für die Gläubige, die ihren Tempel selber zerstören. Wisst ihr, ich könnte euch einen Namen sagen, ihr wisst es wahrscheinlich, manche würden ihn kennen. Ein Bruder, der gesegnet Dienst getan hat. Der hat aber unsinnige Essgewohnheiten gehabt. Die waren wirklich unsinnig. Er ist dann irgendwann gestorben an seiner Essgewohnheit. Ich habe mal überlegt, hätte Gott nicht machen können, dass er trotz diesen schrecklichen Essgewohnheiten nicht stirbt? Hier, 1. Korinther 3. Gott meint es ernst. Wisst ihr? Und gerade in der Krankheit siehst du, dass Gott alle diese Dinge sehr ernst meint. Und da muss man aufpassen. Jetzt kommen wir halt heilsgeschichtlich zu Israel. In 2. Mose 15, 26 sagt die Bibel, wenn du Gott gehorchst, praktisch in allem, die Gebote hältst und ihm gehorchst, ich sag's frei, dann wirst du keine der Krankheit der Ägyptens bekommen. Dann kriegst du keine Krankheit Ägyptens. Das gilt aber für Israel, nicht für uns. Also hatte zum Beispiel ein Jude, wenn er wirklich Gott gedient hat, dann hat er im Endeffekt die Verheißung, dass er nicht krank wird. Und jetzt gibt's halt ein dramatisches Beispiel. Ich bin jetzt aus Absicht gesprungen, zwei Bibelstellen. In Jesaja 38, 1 bis 5. Da wird Hiskia krank, der große König. Das gehört auch zur Krankenheilung. Also nochmal, dass man uns richtig versteht. Wir haben die Überschrift Matthäus 4. Er heilte alle. Ich zeige jetzt auf, wie die Krankenheilung durch die Heilsgeschichte anders ist. Das ist ganz wichtig, dass wir die Bibelstelle aus Matthäus 4 nicht missbrauchen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Zur Zeit, als der Herr Jesus geheilt hat, hat der Hebräer 2, 3 und 4 vollzogen, nämlich auch durch Zeichen und Wunder und durch Krankenheilungen seine Messianität bewiesen. Ich zeige nachher, was messianische Wunder sind und Krankenheilungen. Und das ist ganz einfach. Wir sind nicht mehr in der messianischen Zeit, wir sind in der Zeit der Gemeinde und da gilt eine andere Regel für die Krankenheilung, sehen wir nachher. Aber hier im Alten Bund zum Beispiel, 2. Mose 15, 26, sagt klipp und klar, wenn ein Jude Gott gehorcht hat und konsequent war, dann ist er nicht krank geworden. Jesaja 38, 1 bis 5. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte, und man sieht nachher aus dem Text, dass er krank war, hat er mir Geschwür gehabt. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, und jetzt beruft er sich aus 2. Mose 15, 26. Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Er hatte das Recht, nach dem mosaischen Gesetz gesund zu werden. Als er das macht, heißt es in Vers 4, da erging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen, siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und dann legt man dieses Feigenpflaster auf das Geschwür und er wird gesund. Also nochmals, ein Jude hatte das Recht, aber das heißt nicht, jetzt müssen wir immer ganz korrekt sein, dass Gott nicht, um den Tod herbeizuführen, eine Krankheit benutzt. Das ist dann keine Krankheit Ägyptens, sondern das ist die Krankheit Gottes, um mich heimzuholen. 2. Könige 13, Vers 14. Elisa, einer der größten Propheten, die es gab, der seinem Diener die Augen öffnen ließ, dass er die Transzendenz gesehen hat, die Heerschare, die Unsichtbare, der Kinder, die ihn gelästert haben, verflucht hat und die Bären haben sie gefressen. 2. Könige 13, 14. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Nochmals. Wenn jemand, selbst in Israel, an einer Krankheit gestorben ist, dann ist absolut die Möglichkeit, dass das der Wille Gottes ist, ihn heimzuholen. Der Herr kann einen Mensch heimholen, wie er will. Es kann eine Krankheit sein, es kann ein Herzschlag sein, es kann vieles sein, es kann ein Unfall sein, Gott kann machen, was er will. Und wenn er zum Beispiel beschließt, jetzt kommen wir zu Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, dass er letztendlich hingeht und jemand durch eine Krankheit zu sich holt, dann kann das wunderbar sein. Schlachter zum Beispiel ist durch eine Krankheit, und das war zur damaligen Zeit nicht heilbar, eine Magerkrankheit, gestorben. Es war wunderbar. Er hat am Abend, bevor er starb, hat er seine Familie zu sich gerufen und sagt dann plötzlich, heute Nacht werde ich sterben. Er hat gewusst, das ist die Krankheit, durch die mich Gott holt. Er hatte nicht gesündigt, sondern Gott hat die Krankheit benutzt, um Schlachter heimzuholen. Und er ist dann um 2 Uhr nachts heimgegangen. Natürlich war er ein Sünder und hat immer wieder gesündigt, aber die Krankheit war nicht, nach meinem Verständnis, was ich weiß von ihm, nicht die Folge einer Sünde, sondern es war das Mittel, um ihn heimzuholen. Seine Zeit war abgelaufen. Und jetzt kommen wir halt zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist bei Krankheit ganz wichtig. Trotz Matthäus 4 gilt die Heilsgeschichte. Und da gehört auch dazu Jesaja 55,8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und dann sagt er nur, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jetzt muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen, der Herr ist souverän. Er tut, was er will. Jetzt wirst du im Laufe der Zeit mit schwärmerischen Kreisen zusammenkommen. Ich habe das auch erlebt. Da wird man dir sagen, Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Sie werden dir sagen, im vollkommenen Opfer Jesu ist kranke Heilung beinhaltet. Auch völlige Befreiung von jedem Schmerz. Das kann man lehren, wenn man nur eine Bibelstelle liest. Wenn man aber alle Bibelstellen liest, kann man das nicht mehr lehren. Das ist eine Irrlehre. Und zwar in Matthäus 8, Vers 17 steht nämlich etwas. Man muss nur die Stelle kennen. Von daher ist Matthäus Evangelium ganz wichtig, auch Heilsgeschichte. Und zwar, ich lese schon, obwohl 8, 17 die Zentrale ist, ich lese schon 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene, also wiederum Dämonisierte, zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Damit sagt die Bibel doch ganz klar. Durch den irdischen Heilungsdienst Jesu ist Jesaja 53, Vers 4 erfüllt. Steht hier. Er sagt, mit dem Heilungsdienst Jesu ist Jesaja 53, Vers 4 erfüllt. Ich kann mich nicht auf die Bibelstelle berufen, sie ist nämlich erfüllt. Ich glaube, dass die Bibel meint, was sie sagt und sagt, was sie meint, und da steht erfüllt. Oft benutzt die Bibel das Wort Plero, und das heißt, das Wasserglas ist vernünftigerweise nicht erfüllt. Wisst ihr warum? Plero meint immer, dass fast oder so gut wie überläuft. Das ist gut, dass es nicht überläuft, aber wenn etwas erfüllt ist, dann ist so wie ein Wasserglas, das überläuft, dann ist es vollständig fertig. Und jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus hat Jesaja 53, Vers 4, durch seinen irdischen Heilungsdienst vollständig erfüllt. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, Karl Hormann, warum ist das so kompliziert? Muss ich jetzt, um Matthäus 4 zu verstehen, alle diese Bibelstelle kennen? Ja, so einfach ist es. Merkt ihr, wie gefährlich die Bibel sein kann, wenn man sie missbraucht? Die Verführer werden immer, da könnten Verführer sofort an einem Punkt erkennen. Ein Verführer liest nie alle Stellen. Jemand, der sauber lehrt, liest alle Stellen. Ein Verführer liest sie nie. Er lässt immer die Stelle, die das Ganze in eine andere Richtung, wie seiner Meinung, lenken, die lässt er weg. So wie der Teufel beim Psalm 91, wo der Jesus versucht hat zu verführen, dass er von der Zinne springt, einfach auch einen Teil weggelassen hat. Und genauso macht es der Verführer. Hebräer 2, 3 und 4. Eine ganz wichtige Bibelstelle. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Es geht um die Errettung. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wer sind die, die ihn gehört haben und die das alles bestätigt haben? Das sind die Apostel. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zu wem? Zu der Verkündigung Jesu und zu der Verkündigung der Apostel. Mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wisst ihr, ihr müsst einfach einmal die Bibel ganz nüchtern sachlich von dem Zusammenhang her lesen. Wenn ihr das jetzt ganz nüchtern sachlich lest, dann sagt die Bibel, Apostelgeschichte 2,43, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Das ist genau Hebräer 2, 3 und 4. Das kann ich nicht sagen, das gilt für uns genau gleich aufgrund von Markus 16, das wird ja meistens missbraucht. Da muss ich sagen, Entschuldigung, du bist kein Apostel. Und Markus 16 ist wieder nur eine Verheißung, die wiederum im Gesamtzusammenhang aller anderen Bibelstellen, auch über Krankenheilung, drin ist. Aber jetzt müssen wir nur eins beachten. Es gab zum Beispiel spezielle Krankenheilungen und spezielle Zeichen und Wunder. Das steht so nicht in der Bibel. Und trotzdem sieht man es an den Reaktionen, dass die das gewusst haben. Und zwar die Juden haben geglaubt, wenn der Messias kommt, dann wird er bestimmte Dinge tun. Sie haben zum Beispiel geglaubt, dass er jemand vor Aussatz heilt. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Nach der Überlieferung ist scheinbar nie mehr nach der Fertigstellung der 5 Bücher Mose, der Tora, ein Jude von Aussatz geheilt worden. Muss ich mir vorstellen. Der Einzige, der geheilt wurde, laut Bibel, ist der Naaman. Und der war kein Jude, sondern Syrer. Und jetzt passiert in Matthäus 8, ab Vers 1, nachdem der Jesus seine Regierungserklärung, nämlich die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, proklamiert hat, geht er hin und beweist durch seine Zeichen und Wunder, dass er der Messias ist. Und da heißt, siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er reinigt ihn. Und damit tut der Jesus hier, Matthäus 8, 1 bis 4, das erste messianische Wunder. Ist wichtig. Und das zweite messianische Wunder ist Matthäus 9, 32. Und zwar, die Juden haben wieder geglaubt. Und das sieht man auch in der Bibel, dass wenn jemand den Dämon austreiben will, dass er noch seinen Namen fragen muss. Dass der nur geht, wenn man den Namen anredet. Das ist auch ein Beispiel, wo der Jesus den fragt, wie heißt du? Er sagt Legion, denn wir sind viele. Jetzt wenn aber jemand besessen war und stumm, konnte er seinen Namen nicht sagen. Also konntest du diesen Dämon nicht austreiben. Und die Juden konnten diese Dämonen nicht austreiben. Und jetzt kommt Matthäus 9, 32. Und das ist jetzt ganz dramatisch. Als sie aber hinausgingen, siehe, da brachte man einen Menschen zu ihm, der war stumm und besessen. Das ist genau der Fall. Und nachdem der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und jetzt schreit sie. So etwas ist doch nie in Israel geschehen worden. Das ist nämlich ein messianisches Wunder. Und damit wissen sie, es ist messianisch. Und wenn du jetzt die Bibel weiter studierst, dann siehst du, dass das wieder geschieht in Matthäus 12, 22. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, das war kein messianisches Zeichen, sondern er hat es durch den Teufel, durch den Belzebub getan. Und das war die Sünde wie ein Heiliger Geist. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger in der Zeit der Gemeinde die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht begehen kann, weil das war die Sünde der Pharisäer, als sie sagten, dass der Herr Jesus die Dämonen benutzt, um die messianischen Wunder zu tun. Wisst ihr, das ist dramatisch. Und dann, was sie auch gelehrt haben, dass ein Blindgeborener nicht geheilt werden kann. Und in Johannes 9, da siehst du, dass der Herr Jesus, die ersten 7 Verse, dann Vers 32, dass er einen Blindgeborenen heilt. Er tut 3 messianische Zeichen. Aus 2 oder 3 Zeugen Mund soll jedes, also sagen wir so, verbindliche oder jede Rechtssache bestehen. Er tut 3 messianische Wunder und beweist, dass er der Messias ist. Und dann sagt hier die Schrift in Vers 32. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Das ist wieder das, was das Judentum hatte. Und es kommt im Bibeltext dann raus. Du siehst, dass messianische Wunder sind. Jetzt muss man das einfach sehen. Es kommt jemand und sagt, wir werden größere Werke tun wie der Herr Jesus und versucht dann diese Wunder zu tun. Dann muss ich sagen, was für eine Narrheit. Du kannst doch nicht versuchen, die Wunder des Messias zu tun. Du bist nicht der Messias, du bist ein Mensch. Du bist nicht Gott und Mensch in einer Person. Wisst ihr, da merkt man erst, wie verwirrt das sein kann. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. In der Apostelzeit, da war kranke Heilung eher das Normale. Apostelgeschichte 3, 1 bis 7, das ist die Heilung dieses Lahmen im Tempel. Das war ein Normalfall. Die Apostel haben, um zu beweisen, das ist wieder Hebräer 2, 3 und 4, um zu beweisen, dass das alles stimmt, hat Gott ihnen, um das aufzurichten, diese Zeichen und Wunder gegeben. Und Apostelgeschichte 5, 12, ist ja eigentlich interessant, Römer 5, 12 ist der Sündenfall. Und Apostelgeschichte 5, 12 ist praktisch die Vollmacht der Apostel, diese Dinge zu tun. Dort heißt, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Wisst ihr, und das ist jetzt interessant, wenn man das einmal untersucht, wen haben sie denn meistens geheilt? Da geht es aber immer ganz stark Richtung Israel. Und sie sind da immer zuerst, Apostelgeschichte 14, die ersten drei Verse, in die Synagoge gegangen. Sie haben dann Zeichen und Wunder getan. Sie haben alles getan, was man sich vorstellen kann, um das Volk durch Zeichen und Wunder. Und 1. Korinther 1, 22 sagt, Israel will Zeichen, um ihnen Zeichen zu geben. Römer 15, 18. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen, Wundern, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, er geht hier hin und handelt in der Kraft des Heiligen Geistes, tut er Zeichen und Wunder, der Apostel. Und das ist normal. Das ist aber Hebräer 2, 3 und 4. Wisst ihr, ich kann jetzt Hebräer 2, 3 und 4 ignorieren. Dann kann ich aufgrund von der Bibelstelle und aufgrund von unserem Text, Matthäus 4, kann ich dann lehren, dass jeder geheilt wird. Und das haben viele Schwärmer getan. Und dann sind die Leute dran zerbrochen. Nicht, weil Gott nicht barmherzig war und sie nicht heilen wollte, sondern Gott hatte seinem Ratschluss beschlossen, die nicht zu heilen. Und dann hat man ihnen fälschlicherweise aufgrund der Bibel eingeredet, dass sie geheilt werden. Dann sind sie zerbrochen. Das ist typisch der Teufel, der die Leute anlügt. Wenn man biblisch sauber ist, dann muss man die ganze Wahrheit den Leuten sagen. Und in Apostelgeschichte 14, zum Beispiel 8, in Lystra, wo ein Mann sitzt, der war von Geburt an gelähmt, aber er hatte Glaube, geheilt zu werden. Das hat der Herr gewirkt. Dann heilet sie ihn. Also da war das normal. Jetzt muss man einfach sich vergegenwärtigen. Die Apostelzeit war die Zeit, das ist auch die Apostelgeschichte. Wisst ihr, warum in der Apostelgeschichte in der Überschrift Apostelgeschichte steht? Da steht im Griechischen die Praxis der Apostel. Da steht nicht die Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel sind die Briefe. Dort steht letztendlich, das ist ein Musterbeispiel, wie Hebräer 2, 3 und 4 sich abgespielt hat. Und jetzt muss man ganz nüchtern sachlich sein. Nach der Zeit der Apostel passiert was, obwohl die Apostel noch gelebt haben. 2. Timotheus 4,20. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Er kann ihn nicht heilen. Warte, was? Trotz der Zeichen und Wunder, die ihnen gegeben waren, kann er ihn nicht mehr heilen. Zu Ende der Apostelzeit zieht Gott die Gabe der Krankenheilung als allgemeines Erscheinungsmuster zurück. Er kann immer noch heilen, sehen wir gleich. Aber 1. Timotheus 5, 23 sagt, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Wisst ihr, wird das stimmen, was die alle sagen, dass jede Krankheit sofort geheilt wird, wenn du Glauben hast? Dann hätte doch der Paulus zu seinem Lieblingsjünger Timotheus gesagt, komm her, hätte ihm die Hände aufgelegt, der wäre gesund gewesen, wäre normal gewesen. Er sagt zu ihm, ich kann, das, die Stelle heißt doch Deutsch, dass er zu ihm sagt, ich kann dich nicht heilen, trink ein Hausmittel, dass du hier nicht immer krank bist. Wisst ihr, da merkst du, da ist was passiert. Jetzt muss man halt einfach nüchtern sachlich alle Bibelstellen lesen. Ich mache das heute Abend. Wisst ihr, ich hätte auch nur Matthäus 4 lesen können und nur darüber verkündigen, aber dann hätte ich euch in die Irre geführt. Ich hätte euch das alles erzählen müssen. Ich zeige es euch lieber in der Bibel selber, dass es so ist. Und jetzt kommt etwas. Philipperbrief, Philipper 2, 25 und Folgeverse. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Ein Mitarbeiter von Paulus ist krank. Er legt ihm nicht die Hände auf, treibt nicht den Geist der Krankheit aus, sondern er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Er sagt klipp und klar, es hängt der Gottes Erbarmen. Und jetzt kommen wir zu der heutigen Zeit. Was ist jetzt mit Matthäus 4 ab 23? Soll ich jetzt sagen, er hat alle Kranke geheilt, er hat alle Besessenen freigemacht, er hat alle Mundzüchtige, alle Lahmen, hat sie alle geheilt. Ein Besessener macht er frei, wenn er zum Glauben kommt. Aber Krankheit? Und jetzt sagt die Bibel, es gibt jetzt in der heutigen Zeit Wege, und zwar 4 Wege, um geheilt zu werden. 1. Korinther 12, 9. Und da steht eine ganz seltsame Konstruktion, die steht meines Wissens so, sonst gar nie mehr in der Bibel. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen. Und da sagt er nicht, die Gnadengabe zu heilen, die Gabe der Krankenheilung, so wird es ja gepredigt. Sondern sagt was ganz anderes, er sagt es in der Mehrzahl. Gnadengaben der Heilungen, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist jede Heilung eine Gnadengabe. Das heißt, Gott kann einen Menschen heilen und er gibt ihm das wie eine Gnadengabe. Dazu kann er Menschen benutzen, um diese Gnadengabe weiterzugeben. Aber da kommt jetzt das Phänomen her, da sagt man, dieser Bruder hat die Gabe der Krankenheilung. Jetzt betet er mit jemand und Gott benutzt den Mensch, um diese Gnadengabe wirken zu lassen. Jetzt wird er gesund. Jetzt kommt der Nächste. Dem legt er auch die Hände auf und der wird nicht gesund. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil Gott sagt, welche Zeit jetzt ist. Er sagt, welche Situation ist. Er sagt, du kannst jetzt geheilt werden oder nicht. Das entscheidet er. Und dass er dann Menschen dazu benutzt, diese Gnadengabe durch Gebet zum Beispiel auszulösen, das sei souveräner Wille, da kann er machen, was er will. Und so macht er es auch. Und darum hat es niemand gegeben, der jedem die Hände aufgelegt hat und jeder ist gesund geworden. Das gibt's nicht. Aus dem Grund, weil es in der Gnadezeit von Gott abhängig ist und nicht vom Mensch. Da müssen wir wieder aufpassen. Jakobus 5, 14. Berühmte Stelle der Salbung mit Öl. Da sagt Bibel was ganz Einfaches, so dass ein Kind es verstehen kann. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Da steht retten. Und zwar die härteste Form. Sozo. Es wird auch benutzt, um zum Beispiel in den Himmel zu kommen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so werden sie ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wisst ihr, das könnte ich wieder sagen, jeder Kranke ruft der Herr Jesus über die Apostel zu sich. Also er sagt entweder ein Apostel oder ein Ältester. Wisst ihr, da kommt jetzt so, der Herr Jesus hat geheilt, die Apostel haben geheilt. Jetzt will man diese Situation haben, man ruft es zu sich, indem man die Ältester als die Vertreter jetzt wiederum dieser Segenslinie zu sich ruft. Insgeheim denkt man, es ist wie wenn ich die Apostel gerufen hätte. Oder wie wenn der Herr jetzt zu mir kommen würde. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Bibelstelle steht genau einmal in der Bibel. Wisst ihr, was das bedeuten würde? Wenn das allgemein gut wäre, wir haben jetzt schon gesehen, dass es nicht stimmt. Wenn man alle Bibelstellen liest, kann das so nicht gemeint sein. Dann gäbe es keinen Kranken in unserer Gemeinde, ist euch das klar? Dann würde jeder, der krank ist, sofort die Ältesten rufen, die würden kommen, alle würden ihre Sünde bekennen, man würde ihn salben mit Öl über ihm beten und er wäre gesund. Geht aber nicht. Ist euch klar, was in der Tasche drin ist? Soll ich es euch zeigen? Ist eine Ölflasche drin. Wir haben schon mit Kranken, wenn sie es wollten, gebetet und sie gesalbt im Namen Jesu mit Öl. Und es ist bei uns passiert schon ein massiver Fall, wo Gott eingegriffen hat, die Krankheit hat sich gedreht. Es gab aber andere Fälle, und das sind mehr gewesen als der eine Fall, wo wir gebetet haben und es ist nichts passiert. Warum nicht? Ist ganz einfach. Ich sehe es heute so. Jetzt machen wir ein praktisches Beispiel, ganz praktisch. Es kommt jetzt aufgrund von Matthäus 4, von Apostelgeschichte 2, 43, von Hebräer 2, 3 und 4, von 1. Korinther 12, 9, von all diesen Bibelstellen kommt jemand und sagt, Jakobus 5 vor allem, sagt, jetzt beten wir mir, dass die Krankheit weggeht. Dann bete ich mit dem nicht. Wisst ihr, warum nicht? Ich mache was völlig anderes. Ich erkläre demjenigen, der ja oft auch in Nöten ist, das muss man dann seelsorgerlich tun, ich erkläre ihm, wie die Stelle funktioniert. Und sage, guck her, das steht nur einmal. Die Bibel sagt aber in 2. Korinther 13, Vers 1, dass jedes Rema, Rema ist das Wort Gottes als verbindliche Rechtssache, also amtlich auf Deutsch gesagt, dass jedes Rema zwei oder drei Zeugen braucht. Zu der Stelle hast du kein zweites Zeugnis. Was macht dann Gott hier? Das ist ganz einfach. Das zweite Zeugnis ist das Zeugnis des Kranken. Er braucht von Gott ein ganz klares Zeugnis der Führung, dass Jakobus 5 für ihn jetzt gilt. Und wer ist das dritte Zeugnis? Das sind die, die beten sollen, nämlich die Ältesten. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Wenn jetzt jemand wirklich hier im Wille Gottes ist und Gott will ihn durch Jakobus 5 heilen, dann sagt er das zu den Ältesten. Er hat aber vorher vor Gott völlige Gewissheit. Und dann sagt er das die Ältesten. Dann müssen die zuerst beten. Die müssen das prüfen vor Gott. Und wenn die dann alle zum Schluss kommen, es ist richtig, dann salbet sie, betet und er wird gesund, 100%. Wenn aber eines nicht stimmt, dann wird er nicht gesund, dann können die machen, was sie wollen. Wisst ihr, das ist Jakobus 5, das ist die nächste Möglichkeit. Also das Erste, dass Gott eine Gnadegabe gibt und jemand heilt. Ich weiß einen Fall von einer Schwester, Frau von einem Prediger, die hatte Lungenkrebs. Das ist normal, war hier wirklich eine dramatische Situation. Ein Lungenflügel war meines Wissens schon weggefressen. Gott hat dann eingegriffen aufgrund dieses Wegen und die Frau ist wieder normal. Da fällt zwar ein Lungenflügel, aber das ist wieder normal. Also Gott kann das tun, wenn er will. Und dann 2. Korinther 12, Vers 8. Der Jakobus ist einfach stark. 2. Korinther 12, Vers 8, jetzt haben wir hier der Paulus. Und zwar, das ist jetzt das berühmte Kapitel 12. Er sagt wegen der Krankheiten, er sagt, das ist jetzt wie dieser Geist der Krankheit. Und zwar, da durfte der Teufel ihn angreifen. Jetzt wissen wir, warum der Paulus krank geworden ist, damit er sich nicht überhebe. Der Paulus hatte so gewaltige Offenbarungen, dass die Gefahr war, dass er sich erhebt. Und aus dem Grund hat ihn Gott krank werden lassen. Da gibt es jetzt gar keinen Zweifel, warum er krank wurde. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Der hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wisst ihr, jetzt kann es aber sein, das wäre nicht der Fall gewesen. Ich bete persönlich und der Herr heilt mich. Also ich kann geheilt werden, wenn ich einfach zum Herrn bete, heile mich. Das geht, habe ich auch schon erlebt. Das Zweite, dass man hingeht mit Jakobus 5, praktisch mit sich beten und salben lässt, weil man überzeugt ist und das Zeugnis hat und die anderen haben auch das Zeugnis. Oder weil Gott einfach eine Gnadegabe gibt, mir als gnädige Gabe, so wie er mir sonst etwas gibt, mich heilt. Oder, vierte Sache, Jakobus 5, Vers 14. Jetzt kommen wir zum einfachen Fall von Jakobus 5. Und zwar, sie salbet ihn im Namen des Herrn. Jetzt sagt in Vers 15, wenn er Sünden begangen hat. Wenn du jetzt zum Beispiel krank wirst, weil du beim Abendmahl nicht in Ordnung warst und weil du Unversöhnlichkeit im Herzen hast und darum lässt sich der Herr krank werden, dann kann es sein, du musst Jakobus 5 anwenden, dass du es bekennst vor Menschen, dich demütigst und dann salbt man dich, dann betet man mit dir und der Herr nimmt es weg. Es kann aber auch sein, dass der Herr auf die Demütigung von Menschen verzichtet und aufgrund von dem, wenn du die Bitterkeit gegen den anderen aufgibst, dich mit ihm versöhnst, dass deine Krankheit weggeht. Diese vier Wege gibt es in der heutigen Zeit. Alles hat seine Zeit, steht im Prediger drin. Auch Krankheit hat seine Zeit. Römer 12, 1 und 2. Es ist zu prüfen, ob es der Wille Gottes für mich ist. Wisst ihr, wenn zu mir zum Beispiel jemand gekommen wäre, wo, wenn ich genau weiß, dass der Wille Gottes ist und der würde zu mir kommen und sagen, ich lege dir jetzt die Hände auf und bete mit dir und du wirst gesund, dann musst du ihn wegjagen. Weil du würdest Gott ins Handwerk pfuschen. Du würdest Gott widerstehen sogar. Du musst klären, ob es der Wille Gottes ist. Du musst rauskriegen, was ist. Und die Bibel sagt, wenn du, Hebräer, ist hier eindeutig, genauso wie Römerbrief, genauso wie die Apostelgeschichte, die Bibel ist hier sehr ernsthaft und zeigt immer wieder, wenn wir ernsthaft zu Gott kommen, und Hebräer zum Beispiel sagt, wenn du wirklich mit Glaube und Unterbleiben die Verheißung nimmst, dann wirst du sie erleben. Römer 12 sagt, 1 und 2, wenn du wirklich dich erneuern lässt, also deine Gesinnung änderst, so wie Gott will, Buße tust, dann wirst du den Willen Gottes erkennen. Du kriegst raus, was los ist. Vielleicht erst hinterher, kann man vorher oft nicht sagen. Es ist manchmal so, ist der Wille Gottes. Und dann gibt es natürlich Hebräer 12, 4 und Folgeverse Erziehung. Und das alles ist etwas Wunderbares. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Praxis. Wenn das so ist, ich fasse zusammen, dann hat der Herr Jesus, und das ist unser Text, Matthäus 4, bei Beginn seiner Wirksamkeit alle geheilt. Alle. Aber, wenn man alle Bibelstellen liest, konnte er manchmal um des Unglaubens willen nicht heilen. Manchmal hat er messianische, besondere Krankheilungen und Zeichen getan. Die Apostel hatten diese massive Krankheilungsgabe, zu Beginn vor allem der Gemeindezeit. Die Bibel sagt ja, Propheten und Apostel waren die Grundlage der Gemeinde. Aber je weiter die Apostelzeit nach hinten ging, konnte Paulus Trophimus nicht heilen, er konnte Timotheus nicht heilen, er konnte sich nicht heilen, das heißt, geht weg. Jetzt zur Zeit der Gemeinde kann Gott als Gnadegabe in ihrer Heilung geben, selbst beim härtesten Krebs im Endstadium kann Gott heilen, wenn er will. Er kann Jakobus 5 anordnen, wenn ich dann gehorsam bin, dann werde ich gesund aufgrund der Salbung mit Öl. Er kann auf mein persönliches Gebet antworten, dann werde ich gesund. Oder wenn ich die Ursache für eine Krankheit aufhebe, dann letztendlich passiert es. Oder aber, es ist die Krankheit, an der ich sterben soll, dass der Herr mich holt. Woher weiß ich das? Ich weiß es nicht, sondern jetzt gibt es bloß eins. Bei Krankheit ist es völlig sinnlos, das mit Leuten auszumachen. Bei Krankheit muss ich zum Herrn gehen. Wenn dann der Herr zu dir sagt, und du merkst das, rede mit dem Bruder oder mit der Schwester, das ist nochmal was anderes. Aber in der Regel musst du es mit dem Herrn ausmachen und dann wirst du hier wunderbar einen Weg gehen, wo du Gott dienen kannst. Nochmals, der Geist ist wiedergeboren, die Seele ist erlöst, wenn ich im Geiste wandle, aber der Körper ist diesen Dingen, die ich jetzt gezeigt habe, unterworfen. Und was mache ich jetzt, wenn ich Matthäus 4 lese? Ich lese es mit höchstem Genuss, wenn ich hier zur Bibellese komme, indem ich sage, wunderbar, jetzt kommt der Messias Israels, jetzt kommt der Herr Jesus, jetzt vollendet er Jesaja 53, Vers 4. Wieso so muss ich Bibel lesen? Jetzt wird Jesaja 53, Vers 4 vollständig erfüllt, in einer wunderbaren Weise. Und jetzt sehe ich auch, dass auch manche Krankheiten oder Dämonisierungen letztendlich Erfolge vom Finsterniseinflüsse sind, die mit dieser Dämonisierung gleichzeitig eine Krankheit auslösen und dass er alle geheilt hat und er kann alle heilen, wenn er will. Und genauso lese ich dann Apostelgeschichte, sage ich, aha, Zeit der Apostel, jetzt haben sie alle geheilt mit dem Taschentuch. Jetzt komme ich doch nicht auf die Idee, dass ich jetzt zu euch sage, jetzt kommt her, wenn jemand krank ist, wir nehmen das Taschentuch und er wird geheilt. Ich verstehe die Leute nicht, wie kann man auf die Idee kommen? Sondern ich muss dann die 4 Bibelstellen lesen, die wir jetzt gelesen haben. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, das ist der Weg der Gemeinde. Und je mehr man sich da hineinbegibt, geistlich, je mehr kommt das Verständnis, je mehr kommt die Freude am Wort Gottes. Und dann siehst du, dass die Bibel vollständig logisch ist und ein vollständiger, perfekter Weg. Und dann wirst du nie jemand sagen in der Krankheit, du wirst ihm nie etwas sagen, das ihn ins Elend bringt, sondern du wirst ihm das sagen, was ihm hilft. Und er wird zum Herrn getrieben werden, das ist der entscheidende Punkt. So müssen wir Krankheilung sehen. Auch wenn wir nachher weitergehen, wir werden ganz massive Krankheilungen sehen im Matthäus-Evangelium. Mir war es jetzt wichtig, gleich bei der ersten Stelle die Palette zu zeigen. Das werden wir nicht jedes Mal machen, sondern bloß einmal, um es zu verstehen, und dann können wir in die einzelne Stelle reingehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist alles wunderbar, was deine Erlösung uns gebracht hat. Du hast uns das Hauptproblem gelöst, dass wir tot im Geist waren und damit verdammt. Kinder des Teufels, sagst du im Johannesevangelium. Dass du uns aus der Glaube des Teufels herausgerissen hast. Dass du uns wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung und der Teufel keine Macht mehr. Und dass wir frei sind, dir, dem Lamme, zu folgen. Und dass wir auch so unsere Seele letztendlich, wenn wir im Geiste wandeln, kontrollieren können. Und auch der Körper, dass er nicht in Sünde lebt. Aber letztendlich wir dankbar sein müssen, dass wir das Recht haben, aufzuerstehen. Wir haben kein Recht, geheilt zu werden. Es ist deine Gnade. Und wenn du willst, kannst du uns gesund machen. Jeder, der krank ist, darf. Und er hat das Recht, den Namen Jesus anzurufen, um zu bitten, dass er auch geheilt wird und dass er auch den Weg von Jakobus 5 geht oder dich um diese Gnadegabe der Heilung bittet oder alle Hindernisse beseitigt. Du bist gnädig, barmherzig und du bist von großer Güte. Und so möchte ich einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, wenn irgendjemand in unserer Mitte krank ist, dass du, Herr Jesus, das wahrmachst, was du in Matthäus 11, 28 und 29 sagst, wo du einfach sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir möchten deinem Herz zur Ruhe kommen und so von unserer Situation her, unseren Geist in deinen Händen wissen, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, unsere Seele wirklich erlöst durch das vollkommene Opfer, in dem wir es im Glauben annehmen, und unser Körper, in dem wir wartet, bis die Auferstehung kommt, aber trotzdem auch Hoffnung haben dürfen, dass du heilst, wenn es dein Wille ist. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.